Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und mit uns in der kommenden Stunde hoffentlich auch weiterhin dabei sind. Wir sprechen heute über die Stiftung Pro Humanität in Wort und Werk. Seit 20 Jahren ist sie an der Seite der Ohnmächtigen und zu Gast ist aus Kevela Dr. Elke Kloren-Schriever. Sie ist Mitbegründerin der Stiftung. Stellen Sie sich einmal vor, Sie leben in Benin, einem der ärmsten Länder der Welt, mitten im afrikanischen Busch, weit entfernt von jeder Zivilisation. Während Reiselustige aus reichen Ländern in Afrika einen Abenteuerurlaub buchen, zwischen Löwen, Elefanten und exotischer Vegetation, ist das Leben für viele Bewohner dort ein Überlebenskampf. Von medizinischer Grundversorgung weit und breit keine Spur. Da ist zum Beispiel die kleine Agnes Dorcas mit einer schweren Typhusinfektion. Dank des OP-Containers aus Spendengeldern und einem ehrenamtlichen Expertenteam kann sie operiert werden und einen künstlichen Darmausgang bekommen. Trotzdem bangt das ärmste Team, ob sie überleben wird. Beim nächsten Einsatz des Teams in Benin, 3 Monate später, fällt ihnen ein strahlendes Mädchen um den Hals. Agnes konnte sicher auch auf die Bitten am Gnadenbild hin inmitten des Hospitals wieder auferstehen, so der Bericht der Stiftung Pro Humanität. Und Dr. Elke Kloren-Schrievers resümiert über ihre immer wiederkehrenden Einsätze als Ärztin in Benin, auch neben ihrer Erwerbstätigkeit in über 20 Jahren als Landärztin am Niederrhein. Ich zitiere sie: Es gab uns so viel Kraft und Dynamik. So vielen wunderbaren Menschen durften wir bei dieser Arbeit begegnen. So viel Fröhlichkeit erfuhren wir trotz widrigster Umstände in unseren Augen. So viel Duldsamkeit, Bescheidenheit, Zuversicht beobachteten wir und lernten unschätzbare Werte kennen, auch für unser eigenes Leben. So viele Begegnungen mit Traditionen, mit einer neuen Kultur und anderen Sichtweisen der Medizin. Diese humanitäre Arbeit tun zu können, tun zu dürfen, ist ein Geschenk von unschätzbarem Wert. Soweit das Zitat von Dr. Elke Kloren-Schrievers, Mitbegründerin der Stiftung, die ich jetzt hier live als Gast heute ganz herzlich begrüßen darf. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Engert. Guten Tag aus Kevela an alle Hörer von Radio Horeb. Ich freue mich, mit Ihnen zu sein und Ihnen berichten zu dürfen.
Schön, und damit haben wir auch schon direkt angefangen mit dem, was Sie beeindruckt, was Sie fasziniert, ja, was Ihnen vielleicht auch die Kraft gibt, das zu tun, was Sie schon lange nämlich tun. Sie sind über 20 Jahre zum einen auch als Landärztin tätig gewesen in eigener Praxis in Kervenheim nahe Kevela, dem bekannten Marienwallfahrtsort. Sie haben dann aber auch eine eigene MS-Erkrankung durchleiden müssen, haben dann gewechselt in die gerontopsychiatrische Fachabteilung und dort haben Sie als Ärztin gearbeitet und seit 1994 sind Sie aber auch als Ärztin und Koordinatorin in der Entwicklungsarbeit ehrenamtlich tätig, also schon sehr lange und sehr intensiv. Sie sind Mitbegründerin der Stiftung Pro Humanität und wirken seit 20 Jahren eben an der Seite der Ohnmächtigen. Frau Kloren-Schrievers, wie ist das? Sie und Ihr verstorbener erster Ehemann, Sie gelten ja als Initiatoren der humanitären Arbeit in Benin. Wie sind Sie denn gerade auf Benin gekommen und wie ist es auch dazu gekommen, dass Sie dann neben Ihrer Tätigkeit als Landärztin bei Kevela dann auch noch so ein riesiges Projekt angestoßen haben, eine humanitäre Stiftung mit ins Leben gerufen haben und dort auch regelmäßig immer in Afrika gearbeitet haben?
Ja, begonnen hat es mit einem Spiegelartikel 1993, der die Überschrift trug: Benin, das erste schwarze Perestroika-Land. Und das hat uns angesprochen, weil Benin ein befriedetes Land war, den Wechsel vom Kommunismus zur Demokratie schaffen wollte, genau wie wir den ja sozusagen in unserer eigenen Bundesrepublik bewältigt hatten oder dabei waren, ihn zu bewältigen. Und ich ging dann gemeinsam mit meinem Mann Herbert zu Robert Neudeck, unter dessen Dach das Komitee Kap Anamur, wir als Sektion Niederrhein, arbeiten durften, und fragte ihn: Kannst du dir vorstellen, dass wir in Benin etwas zur Basisgesundheitsversorgung tun? Und er hat sich dann eine Bedenkzeit von wenigen Stunden eigentlich auserbeten und hat dann sich zurückgemeldet bei uns und hat gesagt, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, obwohl Benin kein Krisen- und Katastrophenland ist, so wie wir das typischerweise bedienen mit unseren Einsätzen. Wenn ihr euer Geld selber erklappert, dann würden wir uns bereit erklären, euch unter unser Dach zu nehmen. Und so wurden wir dann die Sektion Niederrhein des Komitee Kap Anamur und brachen 1994 das erste Mal auf nach Benin, trafen dort einen dieser Spiegeljournalisten, den Akin Fatoyinbo, der diesen Artikel des ersten schwarzen Perestroika-Landes mitverfasst hatten. Der nahm uns an die Hand als Mitarbeiter der Weltbank in Benin, und so nahm das Projekt seinen Lauf.
Das klingt abenteuerlich, aber Sie haben dann sozusagen von der Organisation Kap Anamur profitieren können und haben sich da angliedern können, mussten also jetzt nicht alles von der Pike auf selber nochmal neu machen oder neu ins Leben rufen, als zumindest als Nichtregierungsorganisation. Spenden selber aufbringen, das klingt auch nach viel Arbeit, aber Frau Klorin Schrievers, vielleicht erst einmal, was hat Sie denn da angetroffen? Wie sind Sie da hingekommen? Was waren so Ihre ersten Eindrücke, die Ihnen vielleicht bis heute geblieben sind? Wie ist denn das Leben in Benin? Wie leben die Menschen dort? Wie können wir uns das im sogenannten afrikanischen Busch vorstellen? Sie sagen ja, das hat Sie da in eine ganz andere Welt geführt. Da sind ganz andere Lebensbedingungen. Und was ist auch für die Menschen dort existenziell?
Ja, vielleicht muss ich kurz noch mal einen Satz sagen. Man spricht heute so viel über Start-ups und Start-up-Unternehmen. Wir hatten natürlich mit Robert und Christel Neudeck diesen tollen Start-up. Das heißt, wir durften über 5 Jahre das humanitäre Laufen an den Händen dieser beiden Experten lernen und kamen dann in der Tat nach Cotonou in die Wirtschaftsmetropole 1994, das erste Mal. Und als wir morgens aufwachten, man kommt dort immer spät am Abend an im Dunkeln, und ich den Vorhang sozusagen zurückgezogen habe und wir dann uns rausbewegt haben nach dem Frühstück in die Stadt hinein, da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich weiß gar nicht eigentlich, was wir hier mit Standortrecherche und all diesen für mich so semi-wissenschaftlich klingenden tun sollen. Hier kann man ja eigentlich an jeder Ecke anfangen, irgendwas zu bewegen und auch humanitäre Basismedizin sozusagen zu bewerkstelligen. Aber dann kam eben dieser Akin Fatoyinbo als Experte und sagte, wenn ihr hier arbeitet in der Metropole Cotonou, dann seid ihr vielleicht im Augenblick 100 Jahre von Europa entfernt. Wenn ihr aber in den ländlichen Regionen beginnt, in die wir jetzt fahren wollen, dann seid ihr mindestens 200 Jahre entfernt von Europa. Und ich musste ehrlich gestehen, ich konnte das nicht verstehen und habe mir das auch nicht vorstellen können. Als wir dann dorthin kamen, war das so. Wir sahen nur Lehmhütten, was im Übrigen in der ländlichen Region bis heute so ist. Also ein Einraum-Apartment sozusagen aus Lehm gebaut. Damals waren sie noch mit Stroh gedeckt, jetzt inzwischen sind sie mit Wellblech bedeckt. Das ist der, oder gedeckt, das ist der Fortschritt, der sichtbar ist allen Orten. Und wir trafen auf Menschen, die händeringend eigentlich in dieser ländlichen Struktur suchten nach einer medizinischen Basisversorgung, die bereit waren, Grundstücke bereitzustellen, also Landstücke, das muss man sich nicht so vorstellen wie hier, sondern das sind kleine Parzellen, das zusammenzufügen, um dann dieses Krankenhaus dann bauen zu können. Und bis heute ist es so, dass wir durch diese Dörfer fahren und die Menschen eigentlich in gleicher, in ähnlicher Lebenssituation sehen. Das heißt, das Feuer vor der Hütte zum Kochen, die Kinder, die in den Dörfern spielen, die Frauen, die Holz tragen, die Wasser holen vom Brunnen, also keine sanitären Einrichtungen, keine Wasserleitungen, keine Stromleitungen zu den Häusern. Es ist mehr oder weniger unverändert. Was Einzug gehalten hat, sind Fahrräder, sind kleine Mopeds und sind natürlich die Handys, die auch im Busch funktionieren inzwischen.
Die funktionieren auch im Busch, aber wenn sich sonst eigentlich nicht viel geändert hat, ist das nicht für Sie auch so ein bisschen frustrierend? Sie haben zwar dort sehr viel bewegt, auch an Projekten, aber ganz kurze Zwischenfrage, wenn Sie jetzt immer wieder dahin kommen und sehen und sagen, in den ländlichen Regionen in Benin, da sind Sie 200 Jahre entfernt von Europa, in der Hauptstadt 100 Jahre, Sie arbeiten da jetzt seit über 20 Jahren, sind Sie dort in Einsätzen tätig, aber groß an Infrastruktur, also ja an sanitären Einrichtungen oder an der Grundversorgung, Strom, Wasser, hat sich gar nicht so viel geändert.
Ich würde sagen, in der Hauptstadt Cotonou merkt man den Wandel deutlicher. Da gibt es inzwischen modernere Architektur, mehr Etagenhäuser. Da ist schon mehr, das Verkehrsaufkommen ist immens, allerdings immer von diesen alten, würden fast sagen schrottigen Autos, die die Umwelt natürlich enorm belasten. Da sieht man eine Veränderung. In der ländlichen Region ist es so, dass jetzt die Zuwegung zumindest zu diesen Regionen über Asphaltstraßen, die jetzt gerade auch nochmal neu repariert worden, also die Zuwegung sozusagen in die ländlichen Regionen immer besser wird und eben durch die Tatsache, dass es Kommunikation auch bis in diese ländlichen Regionen gibt, in die kleinen Städte dieser ländlichen Provinzen gibt es Internet und. Dadurch passiert natürlich langsam schon eine Fortentwicklung. Es gibt Schulen, man sieht ganze Prozessionen von Kindern in Schulkleidung morgens, mittags, nachmittags und abends von der Schule weg oder zur Schule hingehend. Das sind Dinge, die uns als Helfern sozusagen starke Hoffnung geben, dass es einen Wandel gibt, dass Benin sich verändern wird, auch in ländlichen Regionen verändern wird. Aber die Zeitdimensionen, die wir in unserer schnelllebigen Welt haben, dass man Projekte von 2-3 Jahren sozusagen anberaumt und sagt, dann muss sich eigentlich alles geändert haben, das funktioniert nicht. Das ist unsere Lehre jedenfalls, die wir in dem Zeitraum, den wir überblicken, daraus gezogen haben.
Ich bin im Gespräch mit Dr. Elke Kloren-Schrievers. Sie ist Mitgründerin der Stiftung Pro Humanität und seit 20 Jahren sind Sie an der Seite der Ohnmächtigen in Benin. Was sind denn so die Hilfsprojekte, die Sie in diesen 20 Jahren aufbauen konnten? Vielleicht geben Sie uns da ein Beispiel von einem Projekt, was Sie besonders vielleicht auch, ja, wo Sie besondere Erfahrungen mitgemacht haben, was ja einen besonderen Eindruck auch bei Ihnen hinterlassen hat und auch den Menschen dort einfach wirklich ein Stück weitergeholfen hat, auch an medizinischer Grundversorgung.
Ja, ich glaube, es gibt zwei Projekte eigentlich, deren Dynamik wir so gar nicht erwarten konnten und die eine im Wortsinne wunderbare Dynamik für die Menschen dort in den Regionen genommen haben. Das ist zum einen eben diese Krankenstation, die 1995 dann eröffnet wurde und in der ländlichen Region wirklich der medizinischen Basisversorgung mit Stethoskop, mit Blutdruckmesser, mit Ohrenspiegel und mit einem kleinen Labor diente. Mehr war das anfänglich nicht. Die Möglichkeit, Menschen zu hospitalisieren, also stationär aufzunehmen, gab es mit einigen Betten. Daraus ist inzwischen ein Hospitalzentrum geworden, das chronischen Bettenmangel hat, die Bettenzahl muss dringend erhöht werden, aber dass eine Dienstleistung schaffen kann, sowohl für AIDS-Patienten, über 800 AIDS-Patienten in komplexer Diagnostik und Therapie, dass inzwischen dank dieser tollen Spende des Operationscontainers und der digitalen Röntgenanlage gynäkologisch, chirurgisch operieren kann und eben auch röntgen kann, das ein sehr ausgebreitetes Labor sozusagen hat, was die Analyseparameter angeht, sodass die Menschen eine Medizin bekommen können, die der europäischen Medizin sehr nahe ist, die sie also nicht disqualifiziert, sondern die sie sozusagen gleichstellt in Diagnostik und Therapie mit einer Medizin in Europa bis zu bestimmten Grenzen. Es wird eine Endoskopie gerade eingerichtet, zahnärztliche Behandlung wird ermöglicht, augenärztliche Behandlung ist möglich. Das heißt, das Zentrum ist im Augenblick ein Zentrum für verschiedene medizinische Fachrichtungen. Die Pädiatrie kommt jetzt am Ende des Jahres hinzu, sodass wir wirklich der Bevölkerung ganz viel Hilfe geben dürfen durch die Helfer und Spender und Förderer hier, die nicht müde geworden sind seit 20 Jahren, das zu bedienen und diesen Weg mit uns zu gehen, diesen Anspruch sozusagen mit uns dort für die Menschen zu realisieren. Das zweite Projekt, das für mich in sehr besonderer Weise eine Entwicklung genommen hat, sind unsere Brunnenbauprojekte im Niger. Dort starteten wir 2005 mit dem Erzbischof, mit dem heutigen Erzbischof im Niger, Laurent Lompo, im Sahel, auch in ländlichen Regionen, eine Brunnenbauaktion mit einem Brunnen. Ein Brunnen deswegen, weil der 15.000 Euro schon damals kostete, weil er 60, 70, 80 Meter tief sein musste, weil er nur mechanisch betrieben werden musste, keine sonstige Elektrotechnik haben sollte. Und damit begannen wir, das schafften wir. Und inzwischen sind dort 36 solcher Brunnen im Abstand von etwa 30 Kilometern entstanden. Also ein Netzwerk des Zugangs zu sauberem Trinkwasser, das inzwischen nachweislich eben die Sterblichkeitsrate vor allem von Kindern an Durchfallerkrankungen gesenkt hat. Und das geschieht natürlich nur mit Kooperationspartnern an der Seite, die dafür genauso engagiert streiten und kämpfen, wie wir selbst das tun. Und damit ist fast 900.000 Menschen jetzt der Zugang eben zu diesem sauberen Trinkwasser, zu Wasser überhaupt in diesem Wüstenstaat Niger ermöglicht worden. Wenn man also über Perspektiven geben spricht, dann sind beide Projekte Perspektiven für Menschen in vielerlei Hinsicht, die sie vorher so nicht hatten. Und deswegen kann einen diese Arbeit so dankbar machen, so froh machen, dass man das gemeinsam schaffen kann.
Hm. Wie haben Sie denn dieses Doppelleben als Ärztin einerseits in Deutschland, als normale Ärztin, das war Ihre Erwerbstätigkeit, gemeistert? Und jeweils, haben Sie gesagt, 6 Wochen im Jahr, also 3x2 Wochen, sind Sie nach Afrika gereist, nach Benin als Entwicklungshelferin. Welche Schwierigkeiten, welche Herausforderungen gab es da für Sie auch, genauso wie tiefe, vielleicht auch menschliche Bereicherungen? Aber erstmal dieser krasse Lebensunterschied oder Unterschied der Lebensverhältnisse, den muss man ja auch irgendwie erstmal verkraften können, dass man dort wieder weggeht und vielleicht das Elend, das Leid hinter sich lässt, etwas tun konnte, aber vieles auch nicht tun konnte.
Ja, ich glaube, das ist, das war immer ein Weggehen von hier. Ich bin jetzt nicht mehr als Ärztin tätig, oder ich kann nicht mehr tätig sein aufgrund meiner Erkrankung. Aber als ich in der hausärztlichen Praxis noch tätig war, und auch später in der Gerontopsychiatrie, man geht natürlich immer weg mit dem Gefühl, erstens, wie hinterlässt man den Patienten, wie sieht man ihn wieder? Oft hat man auch sterbende Patienten zurücklassen müssen hier. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Trotzdem wusste ich immer, dass das mein Weg ist, dass ich jetzt nicht sagen kann, weil hier jemand stirbt, können dort zigtausende Menschen sozusagen nicht weiterkommen in dem, was möglich wäre. So konnte ich diesen Schritt des Ablösens von hier immer gehen. Aber es war auch ganz klar gesetzt, dass wir nur in Ländern arbeiten, in denen uns nicht die Kugeln um die Ohren fliegen. Anders als bei Robert Neudeck war ich nicht so mutig, dass ich gesagt habe, das kann ich aushalten, das ist kein Problem, ich gehe dort 14 Tage zum Einsatz und komme dann zurück und am übernächsten Tag spätestens bin ich wieder in der Praxis. Mein Mann, mein damaliger Mann war Unternehmer, musste auch wieder seinen Mann stehen, möglichst schnell und bald. Und so war für uns ganz klar, wir können das in befriedeten Ländern tun und wir wollen das dort auch gerne tun, wo die Bedürfnisse eben sehr groß sind, wo die Menschen ohnmächtig ihrer Not und ihrer Armut gegenüberstehen. Aber wir können das nicht in Ländern tun, in denen es kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Und das Zweite, was wesentlich, glaube ich, war, wir haben immer sehr geachtet auch auf unsere eigene Gesundheit, eben aus diesen Gründen, weil wir schnell wieder zurück sein mussten, weil wir schnell wieder im Einsatz sein mussten. Das heißt, wir haben schon darauf geachtet, was wir essen, wie wir untergebracht sind, wie die hygienischen Verhältnisse sind und, und. Deswegen haben wir aber nicht in keinster Weise luxuriös gelebt oder sind nur in irgendwelchen großen Hotels abgestiegen. Wir haben schon mit den Menschen sozusagen in den Projekten gelebt, in ihrer Lebenssituation, aber haben immer darauf geachtet, dass wir selber eben auch gesund bleiben können. Und das hat sich glücklich bisher bewährt, zumindest was die Tropenkrankheiten angeht. Die Situation, wie man von dort, von Benin oder aus dem Niger wieder weggeht, in unsere Welt zurückkehrt, glaube ich, das wird erleichtert dadurch, dass man immer mit einem nächsten Auftrag, mit einer nächsten Bitte, mit einem nächsten Gedanken sozusagen weggeht, wie man in Absprache mit den Menschen vor Ort, die einem diese Gedanken gegeben haben, etwas weiter, wieder ein Schrittchen weiter verbessern und entwickeln kann und darf. Und ich glaube, so ist dieses Hin und Her zwischen den Kontinenten und zwischen den Welten eigentlich etwas ganz Natürliches geworden und ja, keine anstrengende oder schlimme Angelegenheit.
Sie haben auch gesagt, im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, dass man dort unten, also in Afrika, noch Arzt sein darf. Wie haben Sie das gemeint im Gegensatz zu den Verhältnissen hier in Deutschland?
Ja, das sagen mir viele Kollegen auch und ich empfinde das selber natürlich auch so, habe das so empfunden, wenn ich dort Visiten gemacht habe mit den beninischen Kollegen, zusammen überlegt habe, wie man ein Therapiekonzept, eine Diagnostik machen kann. Aber viele der Kollegen, die jetzt in den großen Teams mit uns reisen, so wie im November wieder Chirurgen, Anästhesisten, Internisten, Pädiater, die sagen, das ist so toll, man kommt hierhin und man darf eigentlich nur das sein, wozu man sich berufen gefühlt hat, als man diesen Beruf sich ausgesucht hat. Man darf nämlich da sein, um Menschen zu helfen, Hand anzulegen, im ganz positiven, konstruktiven Sinne direkt etwas zu tun und ganz viel von der Administration, von der Bürokratie, von der man den Eindruck hat, dass man sie hier bei uns in Europa zuallererst bedienen muss, zunehmend. Das ist dort in den Entwicklungsländern natürlich überhaupt noch nicht so weit fortgeschritten. Natürlich muss man einen Operationsbericht schreiben, aber es gibt kein Krankenkassenwesen dort. Das heißt, die Menschen kommen mit ihrer Erkrankung, haben keine Chipkarte in der Hand, stehen unter keiner Budgetierung. Aber auch der Arzt, der dort hilft, steht nicht unter diesen Regularien und kann im Grunde eigentlich seine Hilfe den Menschen ja, unverblendet oder ohne kraftmindernde andere Einflüsse zur Verfügung stellen.
Und was haben Sie denn von Ihren sogenannten humanitären Zieheltern, Rupert und Christel Neudig, also den Mitbegründern der Flüchtlingsorganisation Kap an der Mur, was haben Sie von denen gelernt?
Ja, von dem Rupert Neudig habe ich natürlich in der ersten Zeit ganz viele philosophische Denkansätze zu humanitärer Hilfe, die durchaus auch kritisch waren, gelernt. Und er hat sie mir durch sein Leben einfach, durch das, wie er gedacht und wie er gearbeitet hat, nahegebracht. Wir haben aber auch eine sehr asketische, würde ich das fast nennen, Weise zu helfen, eine sehr sparsame Weise zu helfen, von ihm bis heute übernommen. Alle Mitreisenden zum Beispiel, ob das Ärzte in unserem Ärzteteam sind, alle, die dort ja Hilfe leisten, zahlen ihre Flüge bis heute selber. Sie werden nicht von Spendengeldern gezahlt. Das sind Dinge, die sind wirklich der Lebensweise auch von Robert Neudeck beim humanitären Helfen geschuldet, dass man einfach sieht, wir müssen diese Spendengelder, die wir bekommen, maximal einsetzen zur Hilfe für die bedürftigen Menschen und können das glücklicherweise bisher auch so tun. Einzig zwei Deutsche oder eine deutsche Mitarbeiterin, die wird von der Arbeitsgemeinschaft Entwicklungshilfe in Köln mitfinanziert, ist vor Ort. Und ein beninischer oder ein afrikanischer Mitarbeiter, der dort als sozialer Projektleiter fungiert, die werden von der Aktion Pro Humanität gezahlt. Aber diese asketische Weise des eigenen Lebens als Helfer unter den Menschen in der Region, der sorgsame Umgang mit den Spendengeldern, all das sind Appelle, die ich von Robert Neudeck gehört und gelernt habe und die wir versuchen, auch in unserem weiteren Tun dieser Arbeit zu verfolgen.
Sie haben ja auch noch gesagt, dass Sie gelernt haben, sich als Helfer klein zu machen. Damit haben Sie, glaube ich, auch Robert Neudeck zitiert, also den Mitbegründer der Flüchtlingsorganisation Kap Anamur. Heißt das auch, dass man eben nicht mit einer europäischen Überheblichkeit dort nach Benin kommt oder mit dem Mehrwissen, mit dem medizinischen Mehrwissen, sondern dass man vielleicht auch noch von dort, von Ärzten dort etwas lernen kann, weil hierzulande wird ja vielleicht oftmals sofort irgendeine technische Untersuchungsmöglichkeit eingesetzt und man ist vielleicht als Arzt weniger auf die Sinne angewiesen und weniger darauf, den Patienten überhaupt richtig anzugucken und auch mit seinen Händen vielleicht noch zu untersuchen.
Sind ja, genau. So Unterschiede? Das ist etwas, was mir sehr stark in Erinnerung bleibt und das ist auch was, was wir unseren beninischen Kollegen immer versuchen auch zu erklären, die jetzt ja zunehmend mehr auch in den Genuss dieser diagnostischen Möglichkeiten kommen, dass wir sagen, schaut erstmal den Menschen an, fühlt, nehmt euer Stethoskop, tastet und setzt nicht gleich Malaria-Diagnostik an, weil ihr denkt, naja, Fieber und entsprechende Symptome und das wird schon eine Malaria sein, sondern schaut ihn an, hört ihn ab, betastet ihn und dann überlegt man die weitere Diagnostik und dann eben auch die Therapie. Es geht natürlich sehr stark um diese Intensivierung der Zuwendung, wobei man auch sagen muss, der andere Wert eines menschlichen Lebens, dass man in Afrika weiß, dass dieses Leben ganz schnell verloren sein kann. Ob das ein Kinderleben ist für eine Mutter oder ein Menschenleben in der Familie, diese ganz andere Wertstellung des Lebens und auch dieser Abhängigkeit von Fügung oder von Schicksal, das ist etwas, was wir alle sehr neu lernen müssen dort in Afrika, dass man sich nicht unter das Machertum stellt, sondern dass man einfach hört, was die Menschen dort wollen an Projekten. Von Beginn an haben sie in Gome, dem Standort unseres Krankenhauses, haben sie gesagt, wir brauchen aber, wenn ihr kommt, eine Radiologie und einen Operationscontainer. Und dann haben wir gesagt, das können wir nicht von Anfang an bewerkstelligen. Das ist so komplex hier in der Situation, in der wir nichts vorfinden, gar nichts vorfinden eigentlich, dass wir das nicht schaffen. Es hat dann in der Tat 20 Jahre gedauert. Sie sehen aber diese Menschen, dass ihr Wort gehört wird. Jetzt haben wir es realisieren dürfen und können. Aber sich nicht unter ein Machertum zu stellen, denke ich, ist wichtig. Auf der anderen Seite gibt es schon auch den Anspruch, dass man Patron sein muss. Also, dass man sowas sein muss wie ein Vater, der führt und der Dinge ermöglicht, der sie abwägt gemeinsam mit einem. Das ist schon gewünscht, aber nicht dieses überstülpende Machertum. Und ich glaube, das ist etwas, was wir von Robert Neudeck eben und von Christel Neudeck vor allen Dingen, die ja die Mutter sozusagen der Kompanie, insbesondere auch für die ganzen Mitarbeitenden, die dort in den Projekten im Einsatz war, immer gewesen ist, immer ein offenes Ohr für sie hatte. Insofern versuchen wir, dieses Leben der beiden schon auch in unseren Projekten ja nachzuleben oder weiterzuleben mit diesen Ansprüchen, die sie hatten, die wir aber auch als unsere leicht übernehmen konnten, weil wir sie für richtig hielten.
Das heißt, Sie treten auch mit der Stiftung Pro Humanität ein Stück das Erbe von Rupert und Christel Neudeck wahrscheinlich an, denn Rupert Neudeck ist ja im vergangenen Jahr im Alter von 77 Jahren gestorben und leben das wahrscheinlich auch weiter, wie Sie sagen, dass man schon dort den Anspruch spürt in Afrika. Es soll auch ein, wenn Sie dorthin gehen, ein Patron sein, also eine Identifikationsfigur, Vaterfigur für die Menschen dort sein. Ja, weil wahrscheinlich ja dort auch noch immer vor der Demokratie das Clan-Denken einfach herrscht, dass man sich eher mit Personen, mit anerkannten, angesehenen Personen identifiziert, dass man eben aber auch andererseits sich als Helfer klein macht und eben nicht als Macher dort irgendwie großspurig auftritt. Ich bin im Gespräch mit Dr. Elke Kleuren-Schrievers. Sie ist Mitbegründerin der Stiftung Pro Humanität, seit 20 Jahren an der Seite der Ohnmächtigen. Und ich darf auch Sie, liebe Hörer, einladen, sich zu Wort zu melden, wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie Interesse haben an dieser Entwicklungsarbeit, wenn Sie direkt auch mit Frau Kleuren-Schrievers ins Gespräch kommen möchten, sind Sie herzlich eingeladen, sich jetzt zu Wort zu melden, anzurufen bei uns unter der Hörernummer der 089-517-008. 008. Sie erreichen uns aus dem Ausland, auch wenn Sie vorher die 0049 wählen und dann 89517008008. Nach der Musik geht es hier gleich weiter mit der Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute Wort und Werk Stiftung Pro Humanität. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch diese Sendung mit dem Thema Wort und Werk, Stiftung Pro Humanität, seit 20 Jahren an der Seite der Ohnmächtigen. Und das ist Dr. Elke Kleuren-Schrievers. Sie ist Mitgründerin der Stiftung und zugeschaltet hier heute aus Kevela, nahe dem bekannten Marienwallfahrtsort. Und ich darf auch an dieser Stelle noch einmal die Hörernummer durchgeben. Das ist die 089-517-008-008. Vielleicht haben Sie auch schon Erfahrung gemacht mit Entwicklungsarbeit in Afrika. Vielleicht haben Sie Fragen dazu. Vielleicht haben Sie auch Interesse bekommen und verspüren ja so etwas wie einen Drang, da mitzumachen, sich da auch einzumischen. Dann sind Sie herzlich eingeladen, hier auch anzurufen mit einer Frage, mit einer Interessensfrage oder mit Verhältnissen, wie das in Benin ist, wie man das machen kann. Sie können uns erreichen unter 089-517-008-008. Frau Dr. Kleuren-Schrievers, das viele Elend, was Ihnen in Benin immer wieder begegnet, auch so manche strukturelle Ausweglosigkeit vielleicht der Verhältnisse, Sie sagen, das hat nun schon auch 20 Jahre gedauert, bis Sie so ein riesiges Projekt wie einen OP-Container dort jetzt vor Ort haben, auf die Beine stellen konnten mit all den Händen und Spendengeldern, die da vonnöten sind, das an Ort und Stelle zu bringen und das zu betreiben und dass das auch alles klappt. Wie ist das? Waren Sie da manchmal auch am Rande, den eigenen Glauben an einen liebenden Gott vielleicht auch aufzugeben in diesen ganzen Wirrnissen?
Ja, das war sicher so. Also ich kann mich sehr gut erinnern, dass es eine Phase etwa, ich würde sagen, die ersten 5 Jahre dieser Arbeit gab. Insbesondere, wenn man Hungerkinder, also sehr stark hungernde Kinder, abgemagerte Kinder, fast sterbende Kinder in den Armen hielt. Da gab es oft Begegnungen, da war einem einfach zum Brechen, zum Erbrechen zumute, weil man alles das aus sich herausbrechen lassen wollte, was man nicht verstand über diese Ungerechtigkeit der Welt. Und es waren da sicherlich viele Momente, die mich haben auch zweifeln lassen an dieser Existenz des liebenden Gottes. Aber dann waren das die Menschen selbst. Und deswegen ist dieses Wort und Werk, denke ich, auch so eine Lebensphilosophie geworden. Deswegen ist es auch eine Philosophie des Helfens geworden, gemeinsam mit Kirche auf dem Weg zu sein, diese Hilfe auch geben zu dürfen. Es ist essentiell, denke ich, dass man Menschen, die in solcher Not sind, in solcher Perspektivlosigkeit und Armut, dass man sich an die Seite stellt, wenn möglich eben tatsächlich nicht als Macher, und diese Perspektiven eröffnet. Auch wenn man denkt, es ist eigentlich die Situation, wo ich meinen Glauben grundsätzlich und gänzlich verlieren könnte. Die Menschen selbst weisen einen den Weg. Ich erinnere eine Mutter, die schwer AIDS-krank mit ihren Kindern bei uns lag, und auf ihrem Sterbebett bat sie mich zu kommen. Ich dachte, es geht um medizinische Hilfe natürlich, ihr irgendwas zu erleichtern. Aber sie hat einfach nur gesagt, bedeutet, setz dich auf mein Bett. Und sie hat mir dann klar gemacht, dass das Wesentliche und Wichtigste für sie ist, dass ihre Kinder weiter betreut werden. Und wir haben auch Waisenhäuser im Projekt. Das wusste sie. Sie wollte von mir nur diese Garantie, wir tun das auch. Wir kümmern uns auch um deine Kinder und wir begleiten sie weiter. Und ich habe sie dann gefragt, weil das war schon ein sehr vertrautes oder vertrauliches Gespräch. Ich habe sie dann gefragt, wie haltet ihr das aus und wie könnt ihr so leben? Wie könnt ihr das einfach so akzeptieren, euer Leben in so einer Situation? Und sie hat dann nur gesagt, c'est Dieu, das ist Gott. Und wir haben das Gespräch dann noch weitergeführt und ich habe da zum ersten Mal gemerkt, dass ganz viele Menschen, die dort leben, einen Gott sozusagen ihr Leben in die Hand legen und sagen, wenn du das so entscheidest, dann entscheidest du das so. Und wenn du es anders entscheidest, dann entscheidest du das eben anders. Das, was wir mit Gott vertrauen, meinen, ist ja, dass wir darauf vertrauen, dass er uns schon hilft. Aber ich glaube, die Menschen dort in Afrika begreifen dieses Gottvertrauen vielleicht viel tiefer, als wir das im Augenblick hier in unserer europäischen oder globalisierten Welt tun.
Also auch ein großes Stück, was man letztendlich auch lernen kann. Denn wir haben vielleicht oft dieses Vertrauen ja gar nicht, obwohl wir in den viel besseren, luxuriösen, müsste man schon beinahe sagen, Verhältnissen leben.
Genau.
Ja, ich darf als erstes eine Hörerin begrüßen. Das ist die Frau Scheibert aus Bad Nauheim. Jetzt haben wir sie doch gleich. Jetzt sind sie auf Sendung. Ich darf sie ganz herzlich begrüßen.
Guten Tag, hier Scheibert.
Guten Tag.
Also ich, ist Ihre Sendung, die ist sehr schön und nicht nur schön, sondern auch noch viel mehr. Und ich wollte eigentlich als Jugendliche immer nach Afrika gehen. Und jetzt bin ich 68 Jahre alt. Ich war Apothekerin von Beruf, aber habe mit 30 Jahren einen Selbstmordversuch gemacht und habe Schizophrenie. Und bekomme das Fluoxetin Depot. Und inwieweit könnte ich mich, aber ich bin unauffällig. Also ich kann leben normal und ich suche eigentlich so, würden Sie mich denn mal mitnehmen?
Das Problem ist, man muss eigentlich wirklich physisch relativ gesund sein. Ich glaube, man muss auch psychisch relativ gesund sein. Ich sage das so klar, weil ich selber erfahren habe bei einigen Mitreisenden, wie sehr doch diese Lebenssituation der Menschen dort nicht nur betroffen machen kann, sondern ja auch schon psychisch sehr stark aus dem Gleichgewicht bringen kann. Und deswegen wäre ich da mit einem spontanen Ja sehr, sehr vorsichtig. Was ich aber gerne tun kann, ist, wir können nach der Sendung miteinander mal telefonieren und überlegen, wie man in Kontakt bleiben kann, wie sie, auf welche Art und Weise sie möglicherweise unterstützen können. Ich kenne diesen Wunsch sehr gut, nach Afrika zu wollen und das nicht umsetzen zu können. Zum einen, weil ich während meines Studiums das schon wollte, das ließ sich aber aus finanztechnischen Gründen in unserer Familie nicht umsetzen. Und natürlich denke ich jetzt im Rahmen meiner eigenen MS-Erkrankung auch sehr stark darüber nach, mit zunehmender Einschränkung, wie lange ich das noch werde tun können, überhaupt dorthin zu reisen und was ich dann tun kann, sozusagen, wenn das nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich kann Ihre Gedanken sehr gut nachvollziehen, aber ich wäre vorsichtig mit einem ganz schnellen Ja, weil ich eben weiß, wie tief diese Lebenssituation der Menschen, wie tief das Kommen eines schwerstkranken Kindes, das Sterben eines Kindes und, einen aus dem Gleichgewicht bringen kann.
Ja, vielen Dank. Das heißt, Sie haben zumindest die Möglichkeit eröffnet, dass Sie beide nach der Sendung telefonieren können. Und da darf ich Frau Schäuber dann ermutigen, sich beim Hörerservice zu melden. Und dann werde ich dort die Nummer hinterlegen. Vielen Dank, Frau Schäuber, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Danke. Und Gottes Segen. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, das ist natürlich wahrscheinlich auch immer eine große Herausforderung, die Sie selber ja auch erlebt haben, Frau Dr. Clorin Schrievers, mit einer eigenen Erkrankung, MS, wo Sie wahrscheinlich auch immer nicht wissen, in welchen Schüben ja, erwischt Sie das dann sozusagen. Und dann doch so eine Bilanz oder so eine, nicht Bilanz, so eine Herausforderung auf sich zu nehmen. Was würden Sie sagen oder wie, ich meine, Sie haben auch vor Ort genug zu tun. Wie ist es Ihnen eigentlich auch gelungen, dauerhaft Mitstreiter für diese Entwicklungsarbeit zu gewinnen, eben hier in Deutschland, dass Sie regelmäßige Spendeneinnahmen haben, weil sonst können Sie das ja auch irgendwie alles gar nicht tun. Und auch da habe ich ein Zitat gefunden von Rupert Neudig, den Sie ja hier als Ziehvater auch immer wieder genannt haben. Der sagte, der einzig wirklich limitierende Faktor einer solchen Arbeit ist der Wille der Spender. Ist das so?
Ja, das ist ohne Zweifel so, weil es tatsächlich so ist, wenn nicht alle Retter sozusagen mit im Boot sitzen. Und mit den Rettern meine ich jetzt in entscheidendem Maße eben auch die Spender, dann können wir hier, die wir das wohl wollen, uns auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln, so wie ich das immer formuliere, es wird nichts geschehen können, außer unseres doch sehr begrenzten privaten Engagements, wirtschaftlichen Engagements oder ganz praktischen Engagements. Die Nachhaltigkeit und die Treue der Spender hier in der Region des Niederrheines, aber eben auch diese Entwicklung, dass wir mit kirchlichen Institutionen, mit der Kirche hier vor Ort, mit der Kirchengemeinde St. Marien viele Hilfsprojekte realisieren, mit dem Bistum Münster viele Hilfsprojekte realisieren dürfen, in beiden Ländern als Kooperationspartner sozusagen. Das ist ein Weg, den ich so überhaupt nicht vorhergesehen habe, der aber natürlich der sehr stark motivierend ist, der sehr stark froh macht auch, dass man das tun kann, der aber auch diese Arbeit auf ein anderes, noch tieferes Fundament stellt, der tatsächlich das bedeutsam werden lässt, was die Botschaft Jesu mit dem, die frohe Botschaft eigentlich Jesu mit dem Evangelium der Nächstenliebe war, dass man das tatsächlich praktizieren kann. Und dass man Freude dabei haben kann, dass man nicht in Sack und Asche gehen muss, sondern dass man das auch im großen Team mit Mitarbeitenden und mit Helfern, die durchaus auch kirchenfern sind oder gar nicht gläubig sind, trotzdem tun darf in großer Toleranz und in großem Respekt voreinander und miteinander. Und das ist eine auch sehr bereichernde Erfahrung bei dieser Arbeit.
Hm. Die Stiftung, für die Sie ja arbeiten, also Aktion Pro Humanität, die ist ja eine Nichtregierungsorganisation. Sie sind da im medizinischen, im sozialen Bereich tätig, in Benin und in anderen afrikanischen Ländern. Wie läuft denn, wenn Sie sagen, das haben Sie von am Anfang gar nicht so erahnt, wie läuft die Zusammenarbeit der Stiftung mit der Kirche vor Ort? Denn wie sieht das konkret aus und spielt auch der Marienwallfahrtsort in Kevela eine besondere Bedeutung?
Ja, fangen wir mit dem letzten an. Wir sind an dem Marienwallfahrtsort zur Trösterin der Betrübten, Consolatrix Afflictorum. Und es ist eigentlich so wie selbstredend, dass dieses Trost finden, Trost geben, Perspektive eröffnen, dass das eigentlich wahrscheinlich ja nicht nur gemeint ist, an diesem Ort den Pilgernden sozusagen als Afflikti, als Geschlagenen dieser Welt oder ihrer Lebenssituation Trost und Beistand zu gewähren, sondern ich glaube, es geht auch um die Geschundenen, die Ohnmächtigen in unserer Welt. Und so haben im Grunde auch eigentlich alle Wallfahrtsrektoren, die hier an diesem Wallfahrtsort waren, uns inspiriert oder uns mit auf den Weg genommen, uns die Kraft gegeben zu sagen, von diesem Ort der Trösterin der Betrübten geht eine Sendungsbotschaft aus und ihr nehmt sie gemeinsam mit uns ernst und macht euch auf den Weg. Also tun wir das zukünftig zusammen. Das ist sicherlich der eine Teil der Antwort. Der andere Teil der Antwort würde ich meinen, es als Nichtregierungsorganisation auf dem Weg zu sein, Zusammenarbeit zu finden mit den Regierungen vor Ort, ist das eine. Man muss sich immer einfügen in die Pyramide des medizinischen oder des sozialen Helfens oder der Projektstrukturen dort. Das versuchen wir zu beachten und zu bewerkstelligen, nicht immer kritiklos. Zugegebenermaßen, es gibt da auch schon mal differente Meinungen, wo wir dann auch ganz klar sagen, diesen Weg gehen wir so nicht mit. Mit der Kirche verbindet uns insbesondere im Niger mit den Projekten im Erzbistum Niamey eine sehr intensive Zusammenarbeit, eine fast schon freundschaftliche Verbundenheit, so würde ich das nennen, seit 2005. Und auch dort eben sind es die Menschen in ländlicher Region, die in besonderer Weise von diesen Projekten profitieren sollen.
Wenn man vielleicht noch mal schaut auf die Bilanz nach 20-jähriger eigener Afrika-Erfahrung, die Sie gemacht haben. Ich zitiere Sie da, Sie sagen, dass es auch die Globalisierung der Gleichgültigkeit ist nach Papst Franziskus, die uns dahin gebracht hat, wo wir uns aktuell in unserem Weltszenario befinden. Welchen Stellenwert hat die Entwicklungsarbeit in Afrika auch im Hinblick auf die Flüchtlingsströme?
Ja, ich glaube, das ist ein zunehmend wichtiger Faktor, den auch wir als Hilfsorganisationen, glaube ich, immer sehr, sehr deutlich betonen müssen. Jeder Mensch, das ist meine feste Überzeugung, der in dieser ausweglosen, perspektivlosen Lebenssituation ganz vieler Menschen in Afrika südlich der Sahara leben müsste, würde sich exakt genauso auf den Weg machen, weil man diese Perspektivlosigkeit in Kenntnis einer anderen Weltrealität gar nicht aushalten kann. Also finde ich, ist dieser Schritt erstmal normal. Was wir tun können und was wir tun müssen, wenn wir die große Anzahl der Menschen, die zu uns kommen wollen, limitieren wollen oder verändern wollen im positiven Sinne, was ja auch verständlich nötig ist, dass es nicht unlimitiert sozusagen weitergehen kann. Dann müssen wir aber sehr starke, sehr schnelle, sehr deutliche Zeichen setzen, dass in diesen Herkunftsländern der Menschen, die zu uns kommen, Veränderungen geschehen. Wir müssen einstehen für den Frieden in der Welt. Wir müssen klarere Signale setzen, unabhängig von unseren eigenen Egoismen in der Politik. Und wir müssen, denke ich, Lebensperspektiven geben, die Ernährung, die Basisgesundheitsversorgung und die ein kleines Auskommen für die Familien, also ein wirtschaftliches Auskommen, eine Perspektive ermöglichen. Ein Beispiel zum Abschluss vielleicht, also dieses Themas. Wir haben über 60 Mitarbeiter, beninische Mitarbeiter in Lohn und Brot, die Aktion Pro Humanität in Benin im Krankenhausprojekt. Noch niemals in über 20 Jahren mussten wir mit einem Mitarbeiter über Flucht oder über Weggehen aus Afrika, aus seiner Heimat diskutieren, weil alle Menschen, die dort ein gewisses Einkommen haben, auch wenn es immer nicht reicht und auch wenn es immer zu wenig ist, die haben aber eine Perspektive für sich und ihre Familie. Und ich glaube, das zeigt am allerdeutlichsten, dass wir uns anstrengen müssen, diese Perspektiven zu realisieren für die Menschen in ihren Heimatländern.
Das hört sich natürlich wirklich nach nachhaltiger Entwicklungsarbeit an. Und wie ist das, wenn Sie in die Zukunft blicken? Finden Sie da immer wieder genug Mitstreiter für Ihre Projekte? Also wenn man nur daran denkt, dass Sie einen OP-Container bis zur Umsetzung eben vor Ort da hinuntergebracht haben, ja, angefangen vielleicht von den Spenden, die Sie da eingetrommelt haben und auch die ganzen unterschiedlichen Kenntnisse aus unterschiedlichen beruflichen Bereichen, die da vonnöten sind. Wie sehen Sie da in die Zukunft? Gibt es genug Menschen, die sich freiwillig melden, die ehrenamtlich bei solchen Projekten mitarbeiten wollen, sich auch binden, in so einem Team auf längere Zeit damit dabei zu sein?
Ja, also bisher ist die Erfahrung so positiv, dass ich sagen kann, wir reisen jetzt im November beispielsweise wieder mit einem 16-köpfigen Ärzteteam unterschiedlicher Fachrichtungen, mit Fachschwestern, OP-Technikern dorthin nach Benin und arbeiten dort gemeinsam, sind dort gemeinsam auf dem Weg. Die Spendenbereitschaft der Menschen hier, das haben wir besprochen, ist groß. Was natürlich immer wesentlich und wichtig ist, das ist das, dass auch junge Menschen nachkommen, die auf diesem Weg mitgehen. Ich glaube, Fachkompetenz, Sachkompetenz, Finanzkompetenz und Stärke zu haben, ist das eine. Aber sozusagen eine Langzeitperspektive zu kreieren, die sowohl hier in Europa, in Deutschland, am Niederrhein uns in die Lage versetzt, mit jungen Menschen gemeinsam zu kooperieren. Das versuchen wir immer mehr, immer wieder, aber auch in Afrika selbst, wo viele unserer Waisenkinder jetzt, die wir unterernährt aufgenommen haben, 1998, 99, jetzt schon ausgebildete Computerfachleute sind, also diese Ausbildung beendet haben oder im Studium sind zu Berufen wie Lehrern oder wie Ingenieuren. Ich glaube, die Kompetenz der Menschen, der jungen Menschen vor Ort auch zu nutzen und zu involvieren in diese Projektarbeit. Ich glaube, das sind zwei wesentliche Aufgaben für die Zukunft, die wir neben der Fortführung der Hilfeleistung und der Dienstleistung an diese ohnmächtigen Menschen in Benin und im Niger und im Übrigen auch auf dem Mittelmeer. Wir haben auch Krisen- und Katastropheneinsätze von Robert Neudeck lernen dürfen und sind in Aleppo in Syrien mit dem Pater Firas unterwegs gewesen und immer noch unterwegs für traumatisierte Kriegskinder und eben auch auf dem Mittelmeer bei der Flüchtlingsorganisation MOAS mit einem Rettungsschiff involviert gewesen. Das heißt, auch diesen Aspekt versuchen wir, so gut wir die Möglichkeit haben, zu bedienen.
Das heißt, Sie haben Ihre Arbeit mit der Stiftung Pro Humanität ja auch mit den globalen Krisen ausgeweitet, sind nicht mehr nur in Anführungsstrichen in Westafrika, in Benin oder im Niger, ja, sondern bedienen auch die anderen Probleme sozusagen. Wie ist das denn, Frau Kleuren-Schrievers? Gibt es so ein ganz eindrückliches Beispiel, das Sie in Ihrer Entwicklungsarbeit dort unten in Afrika hatten, wo Sie sagen, und das bleibt mir immer. Oder ja, da habe ich etwas geschenkt bekommen, was einfach, wo ich helfen konnte.
Ein Erlebnis, das sehr tief mich bis heute begleitet, ist das einer jungen Mutter, einer AIDS-Mutter, die beide Kinder an AIDS verloren hatte, aber sie selber lebte Gott sei Dank gerade mit der Erkrankung, mit der AIDS-Erkrankung in der Zeit, in der wir auch Antiretroviralia, also diese AIDS-Medikamente in Dreifach- oder Mehrfachkombination bekamen, in Kooperation mit der Aktion Medior hier am Niederrhein, ins Projekt bekamen. Jetzt werden sie von der Regierung bereitgestellt, in hervorragender Weise. Und diese Mutter hat auch nach dem Tod ihrer Kinder gefragt, kann ich nicht bei euch in der Kinderkrippe weiter sein und mich um andere Kinder kümmern, jetzt wo ich meine eigenen Kinder verloren habe? Und natürlich ist das ganz schwer. Man kann nicht alle Menschen, die ein Leid erleiden, beschäftigen in den Projekten. Bei dieser Mutter haben wir das dann getan. Sie ist dann als Springer, Hilfspflegerin sozusagen in die Kinderkrippe gekommen, in der Kinder von 0 bis 3 Jahren etwa in schwieriger Lebenssituation betreut werden. Und diese Mutter hat eine Entwicklung gemacht unter diesen AIDS-Medikamenten. Sie ist immer noch bei guter Gesundheit und sie hat sich emporgearbeitet sozusagen, ohne dass wir irgendwie uns wesentlich angestrengt haben, sie dorthin zu führen aktiv, bis zur Waisenhausmutter. Also sie ist jetzt für eines unserer Häuser die Ersatzwaisenmutter. Wenn die erste Waisenmutter in Urlaub ist oder krank ist oder so, dann bedient sie dieses, also führt sie dieses Waisenhaus. Und diese Mutter, diese Frau, wenn wir uns begegnen, dann ist es irgendwie wie so ein Stummes. Man schaut sich in die Augen und jeder weiß, wofür er in tiefster Weise dankbar ist. Und diese Begegnung mit dieser Frau, diese Kraft, die diese Frau entwickelt hat, aus ihrem Schicksal sozusagen aufzustehen und den Weg weiterzugehen für andere Menschen, aber auch für sich selbst, das Rückgrat nicht zu verlieren, das war etwas sehr Beeindruckendes für mich. Ein Lebensbeispiel, wie man sagen könnte.
Ein Lebensbeispiel, ein Vorbild vielleicht auch für viele Menschen hierzulande. Und man kann ja auch aus dem Journal der Stiftung Aktion pro Humanität ein weiteres Zitat von Dr. Rupert Neudeck lesen, der da sagt, man kann nicht allen helfen, man muss Verantwortung übernehmen für die, die man trifft. Zum Abschluss, Frau Dr. Kleuren-Schrievers, wie stellen Sie sich Ihre Zukunft auch für die Ihre persönliche Arbeit in der Stiftung vor? Was wünschen Sie sich? Was ist, wenn Sie, wie Sie sagen, das jetzt vielleicht einmal nicht mehr machen können?
Ja, ich wünsche mir natürlich, dass ich irgendwie noch lange genug auf den Beinen sein darf, um wirklich auch dorthin gehen, mich dorthin bewegen zu können. Ich habe einen sehr ausgesprochen liebenswerten Ehemann jetzt wieder an der Seite, der diese Arbeit mit mir trägt, der mich sicher auch ein Stück weit trägt, wenn die Beine weiter schlechter werden, diese Arbeit noch tun zu können, auch dort noch hingehen zu können, also unterwegs sein zu können überhaupt. Aber ich glaube, es muss auch einen Plan B geben, der schon in meinem Kopf ist, was ich dann tun kann für die Stiftung, für die Menschen dort, wenn ich selber nicht mehr vor Ort sein kann. Das ist nämlich genau das, was ich ja jetzt auch viele Wochen des Jahres schon tue, aktiv sein in der Akquise für Spenden, aktiv sein bei Vorträgen, aktiv sein beim Schreiben von irgendwelchen Berichten oder Mailings. Ich glaube, da muss man dann einfach versuchen, solange das dann geht, seinen Schwerpunkt zu setzen. Aber vorerst wünsche ich mir einfach, dass ich noch lange mit den vielen lieben Menschen, die immer mit uns unterwegs sind, auf dem Weg sein kann, diese Arbeit zu tun, weil sie eben einen selbst auch enorm bereichert und selbst auch, glaube ich, heilsam ist, abzulenken von der eigenen Egozentrik der Erkrankung, zu schauen auf den anderen und auf die Bedürfnisse des anderen und dann da aktiv werden zu dürfen, das zu verbessern oder diesen Menschen dann mit ihren Erfordernissen an der Seite sein zu können.
Dann darf ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie auch hier und heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb aktiv geworden sind und vielleicht das ein oder andere auch heilsame Wort an den einen oder anderen richten konnten, vielleicht auch ablenken konnten von eigenem Schicksal auf andere Schicksale unter ganz anderen Verhältnissen, wie sie in Afrika, in Benin herrschen und anderswo. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Elke-Klorin-Schriebers, dass Sie hier zu Gast waren und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere Arbeit in der Stiftung Pro Humanität und Gottes Segen. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ich danke Ihnen, dass ich Ihnen berichten durfte, dass ich bei und mit Ihnen unterwegs sein durfte zu Ihren Hörern. Danke ganz herzlich und alles Gute auch Ihnen und allen Hörern von Radio Horeb.
Ja, das war heute das Thema Worte und Werk. Stiftung Pro Humanität seit 20 Jahren an der Seite der Ohnmächtigen. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich darf auch Ihnen recht herzlich danken. Und für alle weiteren Anfragen kann ich Ihnen auch die Nummer des Hörerservice durchgeben. Das ist die 08328 921 110. Und weitere Informationen finden Sie natürlich auch immer auf der Homepage unter dem Tagesprogramm. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.